Live Fast, Speak Last podcast.
43. Folge, Live Fast, Speak Last, zusammen mit dem Patrick, auch am Neujahr. Happy New Year. Alles gut überstanden?
Ja, Happy New Year. Ja, nur 4,5 Stunden geschlafen die Nacht, aber sonst super.
Alkohol?
Nein, ich war am Arbeiten.
Ah, ich habe natürlich viel zu tun jetzt.
Ja, das ist unser High Day.
Okay.
Obligatorischer Tag.
Aber jetzt hast du nachher Ferien, bis der Schnee wieder weg ist. Du, ich habe tatsächlich, ich glaube, das zweite Mal das Jahr Alkohol gehabt gestern. Also letztes Jahr. Also das zweite Mal letztes Jahr.
Eben, das ist so lange her, oder eigentlich? Wenn
genau.
Du letztes Jahr das letzte Mal Alkohol gehabt.
Ich habe tatsächlich 2 Drinks gehabt. Also ich hätte nicht mehr dürfen. Hätte ich einen dummen Kopf gehabt. Das verträgt ihm absolut nichts. Das ist ganz krass.
Eben, wenn du nicht trinkst. Logisch.
Ja, krass. Völlig egal, wie schwer das bist. Oh gut, ich habe natürlich auch abgenommen.
Was abgenommen?
500 Gramm.
Scheiße, ja gut. Ja. Das ist natürlich, das macht etwa 4 Bier aus.
Mindestens. Nein, Bier bringe ich schon gar nicht runter. Das wäre ja noch etwas Sinnvolles, aber ich kann das nicht trinken.
Ja, ich leider auch nicht. Ich bleibe im Whey-Protein-Shake.
Genau, wir sind so richtig...
so richtig Bros.
Richtig Stier. Das ist also, irgendwie ist das nicht so badass, he? Aber ja. Bei mir ist das noch nie anders gewesen, mein ganzes Leben. Ich habe Alkohol noch nie besonders lässig gefunden.
Also ich habe auch einen Kater jetzt, obwohl ich Alkohol kann.
Vom wenig Schlafen. Mhm. Es geht mir, ich weiß auch nicht, ich bin eins im Bett oder so. Also bei mir ist es nicht spät geworden.
Mehr 4,5 Stunden Schlaf, das ist gar nicht meins.
Aber du hast ja heute nicht trainiert, das kommt erst morgen wieder.
Genau. Schön mit Off-Day genossen.
In Langquart trainiert man am Samstag nicht, der 24.
Ja, genau, das ist der heilige Tag. Und das versteht der Rest von der Schweiz irgendwie nicht.
Nicht, gell? Gerade für mich, ich habe heute trainiert und ich werde auch morgen trainieren. Ich bin völlig losgelöst von Wochentagen irgendwie. Aber bei vielen
ist es so. Was ja eigentlich auch das einzige Richtige ist. Eigentlich.
Aber bei vielen ist Sonntag ist das schon heilig, dass du trainierst, aber nicht. Dabei finde ich das am coolsten, wenn
du ja, nicht schaffst. Ja, ich auch.
Samstag, Sonntag finde ich auch. Ja, wir haben nicht nur für die wir jetzt schon gelangweilt haben, wir haben noch ein bisschen internationale News, wo wir gerne darüber reden würden. Und zwar hat es in der WRPF ein Beef gegeben. Kannst du uns da aufklären?
Ja, die WRPF Americas. Das ist der amerikanische Ableger, so wie es aus dem Namen ableitbar ist, von der WRPF. Hat auf nächstes Jahr oder auf dieses Jahr jetzt Pro League ins Leben gerufen. Das heisst, mit Preisgeld und allem haben sie da wie so ein Ligasystem gemacht oder in die Welt gerufen. Und dann sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 3 oder 4 Wettkämpfe über das Jahr verteilt in dieser Pro League. Im untesteten Bereich natürlich. Und die Wettkämpfe sind alle obligatorisch zum Mitmachen, dass du am Schluss eine Chance hast aufs Preisgeld. Also du musst an jedem von diesen Wettkämpfen mitmachen. Und am Anfang sind das irgendwie 3 Wettkämpfe gewesen. Und jetzt haben sie letzte Woche verkündet, dass die Ghost Clash, da hat die Wettkampf, der in 7 Wochen stattfindet, von der WRPF, ebenfalls obligatorisch ist für die League. Das haben sie 7 Wochen vor dem Wettkampf verkündet, nachdem die Anmeldungen eigentlich schon fast durch waren, die Plätze voll waren fast. Und dann hat es einen riesen Shitstorm auf das gegeben, weil natürlich die grossen Lifter, die da gerne alle würden mitmachen, Dan Bell und Konsorten natürlich gesagt haben, hey, nie im Leben langen wir 7 Wochen Prep, um irgendetwas Grosses auf die Beine zu stellen. Dann haben andere gesagt, ja, du musst nicht unbedingt gerade etwas Grosses auf die Beine stellen, du hast ja 4 Wettkämpfe, was auch immer, du kannst ja wieder Trainings mitmachen. Aber sind dann mit dem Argument vorgekommen, dass im untesteten Powerlifting, was ich verstehe, natürlich ein bisschen mehr Mittel gefahren werden, ein bisschen mehr ungesunde Vitamine zugeführt werden. Und wenn es natürlich um Geld geht, umso mehr von dem Zeug gefahren wird. Und wenn es jetzt heisst, wir haben nur 7 Wochen Vorbereitung, nochmal umso mehr gefahren wird, dass jeder auf seine Bestleistung kommt. Und das nicht unbedingt förderlich ist für die Gesundheit der Athleten, um 7 Wochen vor einem Wettkampf zu sagen, dass es obligatorisch ist, bei dem mitzumachen. Und jetzt hat es also einen riesen Shitstorm um das herumgegeben.
Wie ist so der Tenor im Moment? Wird er obligatorisch sein jetzt, der 4. Wettkampf? Oder werden Sie da irgendeinen Kompromiss finden?
Ich hoffe, die finden noch einen Kompromiss, weil dann habe ich einfach das Gefühl, dann haben andere dann natürlich gesagt, ja, dann bleibe ich gleich bei der USPA, das ist da die andere ja. Federation, der Stableger von der WPC in den USA.
Ja.
Dann wird die werden auch irgendwelche Pro-Meets aufziehen jetzt in der nächsten Zeit. Und die WRPF will mit dem natürlich bezwecken, indem sie 3-4 Wettkämpfe machen, wo du musst teilnehmen und genau in dem Abstand stattfinden, dass du gar genug Zeit hast, um dich vorzubereiten, dass du beim Verband gebunden bist. Weißt du, was ich meine? Du hast dann gar keine Chance, um noch irgendwo anders zu starten. Was ich verstehe, das ist ja auch das Recht vom Verband, zum zu sagen, wir wollen das so machen. Schon jedem frei überlassen, das macht er nicht. Aber gewissen Leuten passt jetzt das natürlich nicht und ich hoffe nicht, dass jetzt da gewisse Leute wieder abspringen und dann versandet das wieder im Nichts, die Pro League.
Hat die Gefahr?
Ich glaube schon. Also, es ist halt einfach wahrscheinlich alles wieder zu wenig durchdacht. Man hat es wieder mal gut gemeint, man will da etwas aufziehen mit so einer Pro League, Profiliga. Aber es ist halt dann doch zu wenig Profi, wenn so Zeug passiert.
Kennst du den Hintergrund, warum das jetzt plötzlich mit dem 4. Wettkampf gekommen sind? Wie ist das entstanden?
Also der Wettkampf ist ja schon lang geplant. Der Ghost Clash im Januar. Plötzlich erklärt, obligatorisch gemacht. Ist. Genau.
Mhm. Okay, und weißt du, warum das jetzt plötzlich geändert hat?
Wahrscheinlich genau aus dem, dass jetzt weiß ich das Datum nicht. Irgendwann noch im Januar ist noch der Hybrid Showdown von Steffi Cohn, ihr Wettkampf.
Ja.
Und der ist von der USPA und nicht von der WRPF.
Ja.
Und vielleicht hat es mit dem zu tun, dass sie sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Lifter dort mitmachen, sie sollen zu uns kommen. Keine Ahnung.
Ja.
Nur Spekulation.
Hast du etwas, weißt du, wie hoch das die Preisgelder sind, was man dort verdienen kann?
Müsste jetzt gerade nachschauen, das weiss ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Und dann, wenn man einen von diesen 4 Wettkämpfen jetzt nicht macht, dann kann man den gesamten Sieg nicht machen, auch wenn man der
Beste ist. Ja, genau. Genau.
Also du bist wirklich gezwungen, als Lifter die 4 mitzumachen und sonst musst du auch keinen mitmachen.
Genau.
Das sind ja Massnahmen wieder, das sind ja antidemokratische Massnahmen, wie es da bei der IPF
ja. Ja, also eben, du darfst natürlich mitmachen an diesen Wettkämpfen, du darfst so oder so, oder? Kannst dich anmelden. Du hast einfach keine Chance auf den Titel, oder?
Ja, ja.
Und das heisst, das Ganze heisst PPC, oder? Haben sie das Ganze genannt? Professional Powerlifting Championship.
Okay.
Aber vom Preisgeld weiss ich jetzt eben nicht, ob das überhaupt irgendwo veröffentlicht ist, wie viel. Siehst du, Fels hat schon wieder ein bisschen an der Professionalität, ja. Schon, oder?
Ja. Was hast du für einen Eindruck vom WRPF-Verband grundsätzlich? Ich nehme den noch als so ein bisschen ernstzunehmend wahr, von diesen Profi oder von diesen untesteten Verbänden. Der ist ja weltweit tätig.
Mhm.
Und das R steht aber nicht für Russia, oder? Sondern steht für
Raw.
Und da viele haben das Gefühl, dass es steht für Russia. Weil irgendwie WRF oder WRPF da irgendwie vor allem in Russland spielt, glaube ich, eine grosse Rolle.
Genau, das ist ein russischer Verband eigentlich, ursprünglich.
Ursprünglich, ja.
World Raw Powerlifting Federation. Und die sind eigentlich in Russland riesig. Die machen eben, eigentlich ist es falsch, oder? Es hat schon fast nicht mehr viel nur mit Powerlifting zu tun, weil die machen auch ganz viele andere Events. Die machen da so richtige, wie ein Arnold Classic fast, kommt es mir vor. Okay. Da ist zusätzlich zum Powerlifting-Wettkampf noch Armdrücken und so Tipps mit Zusatzgewicht für das One-Rep-Max und alles so Bizeps-Curl.
Ja, ja.
Und wirklich krass, haben wir es mit Liveband und. Also wirklich geil aufgezogen. In den USA haben sie ja jetzt die letzten zwei Mal, glaube ich, die US Open gehostet.
Ja.
Die RPF. Und jetzt sind sie eben die Profiliga, die dort in die Welt rufen oder rufen sie in die Welt.
Das wäre auch für internationale Athleten, nicht nur für US-Staaten.
Selbstverständlich, ja.
Ja. Aber alle Wettkämpfe finden in den USA statt.
Finden alle in den USA statt, ja.
Das wäre noch so eine weltweite, aber es ist natürlich eine Schwierigkeit zum Umchatten dann dort, wenn es dann mehrere Wettkämpfe sind. Und dann könnte einfach der, der sich am meisten Reisespesen kann.
Ja, das ist so, ja.
Hätte die Schweizer eine Chance, wieder mal.
Sag's nicht.
Der WRPF-Ableger in der Schweiz, der wird ja durch den Serge sichergestellt.
Genau, oder? Swiss Powerlifting, ja.
Da, muss man sich da qualifizieren, wenn man mal WRPF international machen?
Ja, ist einfach die Voraussetzung, dass man an einer Showdown-Series jetzt teilnimmt. Okay. Ja. Dass man an einem nationalen Wettkampf teilnimmt. Also.
Ja.
Nein, aber das Ding ist halt schon cool, gell? Ich finde, es ist halt letztens irgendjemand eben mal noch treffend zusammengefasst. Quasi die testeten Lifter, eigentlich IPF-Jungs, bei denen bedeutet das ganze Weltmeisterschaft, Europameisterschaft bedeutet etwas, und das ist das. Im Untesteten geht es um etwas ganz anderes. Im Untesteten geht es eigentlich nur um All-Time World Records. Das ist das, was dort am meisten Bedeutung hat. Darum gibt es auch so viele Verbände und gewisse starten mal WRPF, mal WPC, mal dies und jenes. Einfach nur mit einem Ziel, oder? Der höchste Lift, wo möglich ist, zu schaffen. Oder? Der All-Time World Record.
Darum
auch halt so viel Stoff wie möglich, oder? Logisch.
Ja. Ja, ich finde das auch absolut unproblematisch. Oder? Das, das
sind einfach so zwei wunderbar. Philosophien im gleichen Sport,
voll,
oder?
Voll.
Das eine ist so das klassische Schweizer Meisterschaft, Europameisterschaft, ja, Weltmeisterschaft. So das Geld zählt nichts. Wir zahlen noch 6'000 Stutz, dass wir dort hergehen können, oder? Das Prestige. Und im Untesten ist genau das Umgekehrte. Es werden Profiligen gegründet, wo du kannst Geld abräumen an einem Wettkampf, wo du kannst Weltrekord überbieten und jeder will der Beste sein. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge.
Ja, ja. Ich glaube auch, IPF darf auch nicht mit Geld starten oder mit so Geldern anfangen, weil sonst öffnest du Tür und Tor, dass dann halt auch
ähnlich. Ja, gut, aber das haben sie ja wollen da mit dem SPD, wie hat das geheißen? Wo letztes 2020 hätte sollen stattfinden in England, dass der SPD Cup da, ich weiß nicht, wie der geheißen hat.
Okay.
Wo es auch Preisgeld gibt, wo die Besten von der Welt eingeladen worden sind. Also eigentlich noch Weltmeister.
Invitational only.
Mhm.
Ja. Dann geht es auch. Okay. Aber ja, ich verstehe.
Aber
das schon.
Zum Beispiel das US Open ist ja auch Invitational only.
Ja.
Quasi, da kannst du dich ja nur qualifizieren, wenn du zu den besten 20 auf Open Powerlifting gehörst. In Raw mit Raps, oder?
Ja. Schöne wäre ja, wenn man sich ein bisschen gegenseitig annähern, weil ich denke, die getesteten Verbände können von den Untesteten sich eine Scheibe abschneiden, was Entertainment betrifft. Und ich finde es nicht verwerflich, wenn der Sport ein bisschen unterhaltsam ist. Ich finde das nicht verwerflich. Und ich finde auch, es schmälert die sportliche Leistung nicht. Eine Olympiade ist auch in einem gewissen Maß unterhaltsam. Es wird auch, ich meine, mit den Eröffnungsfeiern und so weiter, das ist auch Unterhaltung. Da wird auch für das gesorgt. Und ich finde gerade einen Sport wie Powerlifting, wo
lebt von Emotionen ein bisschen.
Total. Mhm. Auch, weißt, ich bin ja eigentlich ein emotionsloser Lifter, wenn du das so schaust. Aber mich beeinflusst das auch. Ich finde das auch viel cooler. Und ich bin, glaube ich, zu mehr Leistung fähig, wenn es die Atmosphäre entsprechend ist. Das ist Liften im im Herzoperationssaal rein. Ja, aber weißt, aber wenn ich die, also nichts gegen die EPF oder IPF, EM und so, was da war, ist überhaupt nichts, oder? Also Respekt fallen, aber da sind überhaupt kein Thema. Aber mir ist wirklich so vorgekommen, wie unter einer Herzoperation zuschaust zum Teil, oder?
Ja, ich weiß, was meinst du.
Und das, ja, ich meine, das mit dem olympischen Gedanken, das kann man sich jetzt ja, glaube ich, langsam abschminken, oder? Das ist ja Weightlifting, es ist ja, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob es 228 rausgeht, aber die Weichen sind gestellt, dass es rausgeht. Und jetzt kann man doch wirklich sagen, gut, wenn das keine Option ist, dann schauen wir, dass das anders kommt. Aber eben, das ist das leidige Thema.
Leider, ja. Eben, ich finde das Ganze cool mit dieser Pro League und ich finde auch eben da die Irland, die Wettkämpfe, die sie machen, da, gell.
Silvana hat erzählt, Liveband und Lichtshow und
Fackeln und alles, ja.
Cool, einfach cool.
Ja, richtig geil, Entertainment pur. Und ja, jetzt halt schade, wenn das so überschattet wird, jetzt wieder. Einfach immer das Gefühl, es gibt die ganze Beef dort, Beef da.
Ja, aber ich meine, das ist schon ein bisschen schwach von dieser Organisation, wenn sie jetzt plötzlich wie im vierten Wettkampf als obligatorisch aus dem Hut zaubert.
Ja, vor allem sieben Wochen vorher.
Ja, als Athlet, oder? Da, ob jetzt Stoff oder nicht, das ist scheiße. Das kannst du. Du hast deine ganze Saison anders geplant.
Aber eben, es verleitet halt schon zum noch höheren Stoffkonsum, muss man schon sehen. Wenn du natürlich sagst, oder du machst das, du musst auch noch deinen Stoffkonsum zahlen oder was auch immer all die Jungs da noch müssen zahlen mit dem Geld oder wenn zahlen. Du willst für das Geld gehen, dann haust du jetzt einfach noch mehr rein, zum besten sein als der andere.
Ja, und vielleicht hast du Gyno-OP schon geplant gehabt und die möchte wieder absagen, weiß ich was, oder?
Nein, das ist schon krass.
Ja, nein, es ist doof. Es ist wie du gesagt hast, es ist
unprofessionell. Man probiert jetzt etwas professionell aufzuziehen, was gut ist, aber man verhaltet sich noch nicht so professionell, oder?
Das antönt noch, ich erwähne das immer wieder gern, WRPF hat auch getestet die Wettkämpfe. Die haben auch so eine getestete Liga, oder?
Mhm. Also das und auch die WRPF Americas macht auch immer wieder untestete Wettkämpfe. Das ist so. Aber eben das Geld gibt es natürlich nur in den Untesteten.
Klar. Gibt es ja nur beim Wrestling und nicht beim Ringen.
Korrekt. Stimmt.
Ja, das ist auch Profi. Das sind Profiligen.
Unterhaltung,
ja. Und Unterhaltung, ja, gut. Wrestling kann ich mir nicht geben.
Nein,
aber
ich will auch nicht.
Sekunden. Das ist ganz schlimm.
Ja.
Und ich glaube, das Durchschnittsalter ist auch etwa 13 in so einer
wahrscheinlich.
Aber das ist halt amerikanisch.
Yes.
Wir haben etwas weiteres, was dir aufgefallen ist. Und zwar hat der John Hack ein bisschen probiert, Deadliften schwer und hat einen Fail sich geleistet.
Was ja, wir haben, glaube ich, letzte haben wir ja mal einen Podcast in 14er, glaube ich, gezeigt oder 4-5 oder was es war.
Wo relativ easy
war. Ja. Und jetzt hat er im Training 4-15 probiert. Und gefailt. Tun wir doch das da mal ganz.
John Hack hat eins von den höchsten Dots total, gell?
Mhm.
Ever.
Ja. Gab es ziemlich neu und fertig, aber er ist recht auch ein dynamischer Lifter, habe ich das Gefühl.
Ja,
er kommt unglaublich schnell. Nicht mehr unglaublich schnell.
Pisst er jetzt die Necke rein, oder was macht er?
Nein, er hat gemerkt, dass er 5 Kilo zu viel drauf hat. Im Nachhinein.
Ja, er ist wirklich wahnsinnig schnell.
Er hat 5 Kilo zu viel drauf.
Okay.
Ja.
Ja, kannst du dir nochmal zeigen. Er ist wirklich, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Es ist aber auch klar gewesen, dass er den nicht macht. Dann. Aber er ist schnell bei den Knien oben.
Mhm. Brutal.
Und du kannst nicht sagen, dass das die Gummistangen ist, sondern er beugt sie zuerst und setzt sie dann erst nachher richtig ein. He?
Jetzt frage ich mich aber, wenn er sagt, er geht für 415 und nachher sagt er, er misloadet um 5 Kilo, Hat er jetzt da 4,20 drauf oder er hat 4,10 wollen machen, es ist 4,15 drauf?
Ja, komm, ich zähle mal die Scheiben. Müssten die etwa 9 rote sein? He?
Ja, aber für das müsste ich einen zählen.
1, 2, 3, 4, 7. Kann das sein?
Ja.
7 und der blaue. Also da haben wir 14, 25.
Plus 2,5.
Was ist das, die schwarze? Die 2,5
noch? Ja, plus noch 2,5 Kilo Clip nehme ich an.
Aber sind es richtige?
Das wären 200, ja, das wären 420 Kilo.
Also Scheiben, ja, wären es 94, die Stange. Ja, ja der, also wenn, kannst du den Clip nochmal, also die Colors, sind das schwere?
Also wenn es schwere Colors sind, dann sind das ganze 420 Kilo.
20 Kilo, ja, genau.
Wenn es ganz normale Clips sind, dann ist es 415, wenn ich schreibe. Ja, das sind schon schwer. Nein, das ist nicht schwer.
Ja, sie sind auf jeden Fall gross. Ja.
Es sieht auch schon so wie ein Ring aus, den du justieren kannst.
Ja, ja. Ja.
Gehen wir davon aus, das sind 420 Kilo. Dann ist er recht weit aufgekommen, für das das 400 ist, ja, ja. Was im PR war.
Ist das eine normale Texas Bar?
Die das ist eine Deadlift Bar.
Mich dunkt sich, ist die normal? Die, mich dunkt sich ein bisschen länger, oder täuscht das? He?
Mhm. Sie ist schon länger. Also die Deadlift Bar ist länger.
Ja.
Ja, scheint 420 zu sein.
420, ja.
Mhm. Und er hat letztens ja die 410. Hat er da. Wo hat er das gehabt? Das hat es, glaube ich, noch ein YouTube-Video gehabt, die 410. Ah, oh, nein, da.
Da hat er aber auch einfach die gelben und sonst der Schwarz und der Verschluss.
Mhm. Ja, und das andere sind genau 10 Kilo mehr, oder?
Stimmt, ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt, ja. Das hat, er hat 4,20 hat er dort.
Mhm.
Die Verschlüsse sehen etwa nach der gleichen aus.
Ja, er hat eine geile Deadlift-Form. Er hat unhohe Grip and Rip. Ich könnte das nicht so schnell. Ich bin ja auch eher Grip and Rip, aber so schnell geht es bei mir dann doch nicht, nachdem ich die Stange greife.
Ja, aber ich finde irgendwie, er zieht das Leg raus. Von
aber wie kannst du das Leg rausziehen, wenn du gerade direkt startest?
Aber oder die Vorspannung von dieser Stange nutzt er super aus. Und ich habe das Gefühl, dort gibt er noch nicht alles rein.
Ja, stimmt. Ja.
Jetzt beschleunigt er nochmal, nachdem dass sie dann kommt. Mhm. Tut er wie beschleunigen, finde ich. Oder vielleicht ist er in einer so guten Position halten.
Mhm.
Ja, Slack ist da ein falsches Wort, aber einfach da die Beugung rausziehen.
Ja, aber ist auf jeden Fall krass. Der Typ wird immer stärker und stärker und stärker. Und wenn du denkst, dass er einmal IPF gestartet ist.
Ja, ja.
Eindrücklich.
Ja, ja. Hat er irgendwo gesagt, wie schwer das er ist? Das ist wahrscheinlich nicht gerade 90 Kilo im Moment.
Nein, sicher drüber. Ja, aber bei IPF.
Genau, dort hat es...
Wieder einmal Beef gegeben.
Wieder mal Beef.
Aber das mal ist die USAPL, der schwarze Peter.
Wir müssen sowieso, wenn wir vielleicht nachher noch darüber reden, die USAPL gibt nicht einfach nur ein gutes Bild ab. Also nein. Dort ist auch ein bisschen etwas komisch. Aber zuerst mal, was ist passiert? Das ist mit der,
also.
Der Quad-Lifterin ist auch etwas gewesen.
Genau. Die USAPL hat auf Instagram ihr Power-Ranking von 2021 publiziert. Und wenn wir das anschauen, denkt man sich zuerst nicht dabei, aber sieht man eigentlich gerade auf den ersten Blick, dass da jemand fehlt auf dem Power-Ranking von den Frauen. Nämlich, dass da auf dem ersten Platz eigentlich Amanda Lawrence sollte stehen. Die hat irgendwie 570 Dots oder so etwas gemacht an den USAPL Raw Nationals. Nicht an den IPF Worlds oder was auch immer, an den USAPL Raw Nationals. Irgendetwas 570 Dots gemacht. Und jetzt ist sie da einfach nicht drauf.
Warum?
Warum? Dann ist irgendwo die Begründung rausgekommen, dass die Lifter nicht drauf sind, die sich schon irgendwie bekannt haben, um nach Powerlifting Amerika zu starten, also weiterhin in der IPF zu sein oder für Virgin Island gestartet sind oder was auch immer. Sind dann nicht inkludiert. Was ziemlich schade ist, weil ein Power Ranking, das kannst du nicht einfach, du kannst nicht einfach etwas rausstreichen, was passiert ist. Die Dame ist korrekt, USAPL-Mitglied gewesen, bis zum 31.12.2021. Hat dort wahrscheinlich Mitgliederbeitrag gezahlt, ist auch dort gestartet, hat den Rekord dort aufgestellt. Und dann löst es sie einfach raus, weil sie jetzt irgendwo anders per neuem Jahr herwechselt. Ziemlich scheiße.
Ja, nein, das gar nicht.
Ich habe dir, glaube ich, geschrieben, wenn jetzt der Michael Jordan oder irgendjemand während seiner Karriere von den Bulls zu den Celtics gewechselt hätte, sind ja all seine Achievements, die er bei den Bulls gemacht hat, dann nicht einfach ausradiert. Das bleibt ja.
Ja, also es ist völlig unverständlich, sie wird so behandelt, wie wenn sie mit Stoff erwischt worden wäre.
Ja, genau.
Oder dann ist es legitim, wenn jemand streichst da. Mhm. Aber das ist so, das ist ein hoher Kindergarten.
Da sehen wir, da hat sogar der Dennis Cornelius, einer von den besten amerikanischen 120 Kilo Powerlifter, darauf reagiert. Obwohl er das Punktesystem scheiße findet, finde er, dass jeder, der in der USAPL gestartet ist, im 2021 auf die verdammte Liste gehört. Ja. People work da, really hard at this stuff.
Hat es denn da einen Shitstorm gegeben?
Ja. Die Kommentare da sind alles nur, wo ist der Mende, wo ist der Mende, was soll der okay. Scheiß, wo ist der Mende, wo ist der Mende.
Ja.
Ich verstehe es. Der Mende selber war auch abpiss gewesen und hat gepostet, dass man ihr sogar noch Pro-Card irgendwie angeboten hat für nächstes Jahr von der USAPL und sogar noch Werbung macht mit ihrem Foto und so. Und sie dann nicht auf die Liste drauf tut.
Ja, es ist ganz unappetitlich, das Ganze. Wir haben jetzt im Nachhinein sowieso auch müssen sagen, dass da zwischen USAPL, IPF, dass man da nicht einfach nur kann den IPF, den schwarzen Peter, in die Schuhe schieben, sondern dass da der USAPL auch nicht die sauberste Rolle spielt, oder? Es ist ja
braucht immer zwei dazu.
Ja, genau. Und es hat, jede Geschichte hat irgendwie zwei Seiten mindestens. Und es sieht ja so aus, wie wenn das USAPL schon ein bisschen provoziert hat, mit der Waffe gespielt, damit gerechnet haben, dass sie rausgehen und super vorbereitet gewesen sind, oder?
Mhm.
Ja, wir sind ja da ein bisschen, nein, wir sind nicht einseitig gewesen, aber also meine Sympathie war schon auf der Seite von der USAPL gewesen, diesem ganzen Hickhack. Muss jetzt aber im Nachhinein sagen, ist nicht auch von USAPL-Seite, ist nicht alles schön gewesen. Aber dass die da so vorbereitet waren, dass die wahrscheinlich haben etwas wollen, da ein bisschen Macht demonstrieren.
Mhm.
Aber in dem Zusammenhang fällt mir noch etwas anderes ein, dass etwas, was die USAPL ja moniert hat. Wissen wir, wer an der EPF hat müssen eine Dopingprobe abgeben?
Also wo man, an der IPF oder was?
Ja, jetzt an der Europameisterschaft.
An der Europameisterschaft?
Ja.
Puh, nein, glaube nicht.
Wieso weiß man das nicht? Wieso wird das nicht wie es total transparent gemacht?
Ich weiß es nicht. Ob das vielleicht irgendwo dann doch veröffentlicht wird, wer getestet wird. Irgendwo wird das sicher einsichtlich sein, glaube ich.
Wissen wir, und ich meine jetzt nicht die, die wir gesehen haben, sondern kann man irgendwo nachschauen, wer an der SM geprüft worden ist?
Wahrscheinlich nicht.
Ich finde das bedenklich. Wie kannst du jetzt nachvollziehen, wenn jemand geprüft worden ist, was mit dem seiner Kontrolle passiert ist, oder? Es gibt so wie keinen Anhaltspunkt, Ansatzpunkt, oder?
Ja, da muss man halt der Kontrollstelle können vertrauen, oder?
Aber ist das nicht normal, dass man sagt, wir haben Person X und Y haben einen Test abgegeben? Die haben mich geprüft. Und dann nach einer gewissen Zeit, wo man das gemacht hat, dass man das Resultat bekannt gibt. Schmeckt das nicht ein bisschen so, dass das wieder
ich verletze kann. Das als Persönlichkeitsrecht. Ich weiß es nicht. Da wird es sicher irgendeine Regel geben oder irgendein Datenschutzgrund werden da im Vordergrund stehen, kann ich mir vorstellen.
Das besteht einfach für die Gefahr, dass man Sachen unter den Tisch kehren kann. Das ist keine Unterstellung. Überhaupt nicht. Ich vertraue da an die Doping-Schweiz total. Überhaupt kein Thema. Aber jetzt an der EPF. Da, wir wissen ja nicht einmal, ob überhaupt Tests gemacht worden sind.
Mhm.
Das ist mir im Zusammenhang mit dieser Geschichte noch eingefallen. Das hat ja,
also transparent dargestellt wird sicher, wie viele Tests dass es gegeben hat an dieser Meisterschaft. Das glaube ich sicher, das kannst du ziemlich sicher nachlesen. Aber wer das getestet worden ist, ich glaube, das geht schon ein bisschen unter Datenschutz, habe ich das Gefühl.
Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwie gibt es etwas. Also, aber auch, ich finde, da müssen wir da das aufheben entsprechend.
Ja, müssen wir mal darüber diskutieren.
Ja.
Ja. Kann man irgendwann wieder mal die Anna einladen?
Gute Idee.
Und über so Zeug diskutieren, weil sie weiß da viel mehr Bescheid, als wir das wissen. Wir sind da.
Wir fischen die Blumen.
Ja,
um die Geschichte mit der Amanda noch abschließen, gibt es dort jetzt irgendwelche Konsequenzen? Hat sie jetzt irgendwie gesagt?
Nein, ich glaube, das ist jetzt einfach so ein Instagram-Beef wieder.
Okay.
Also ich meine, schlussendlich ist es einfach nur das Power-Ranking. Interessiert ja... Am Montag interessiert das wieder keine Sau mehr. So schnelllebig ist das Internet heutzutage, oder?
Ja.
Das ist jetzt einfach wieder so ein kleiner Beef. Ich habe es jetzt einfach noch interessant gefunden und schade, dass man einfach dass man so ein Ranking rauslässt, wo ja etwas gemacht hat, oder?
Ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen unsportlich, unprofessionell. Es geht so ein bisschen in die Richtung auch wieder.
Ja, Powerlifting ist halt im Allgemeinen nicht so professionell, wie es gerne sein würde.
Ja.
Das trifft, glaube ich, auf alle Verbände, die mir bekannt sind. So.
Ja. Ist so. Dann haben zwei Leute, die ich betreue, haben eine Bankschwäche. Kann man so sagen. Und ich bin ja verzweifelt zu dir und habe gesagt, hey Patrick, was kann ich mit diesen Leuten machen? Und dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und plötzlich hast du gesagt, knall diesen Bench oder Smoloff Junior Bench ins Gesicht. Und ich habe beide gefragt und die haben das beide eine coole Idee gefunden. Und ich habe ihnen gesagt, euch werden die Ellenbogen wehtun, euch werden die Schultern wehtun, ihr könnt nicht mehr schlafen, ihr... haben keine Libido mehr und keine Ahnung. Und es hat niemand hat gefunden, dann halt nicht, haben gefunden, geil, machen wir. Und eine ist jetzt so, hat die zweite Woche hinter sich, hat, also ganz kurz, für wer das Bench Smoloff, für das es nicht kennt, da bencht man viermal in der Woche.
Bei jedem Powerlifter sollte Smoloff kennen. Meinst du?
Ja. Aber wir haben ja nicht Powerlift, oder da zuhören.
Stimmt, meine hast recht, ja.
Crossfitter-Kollegen. Nein, und
der
Bench mir viermal in der Woche und man steigert sich so von 70% vom ISRM bis auf 85% innerhalb von der Woche. Und so in der unterschiedlichen Anzahl Wiederholungen, unterschiedlichen Sätzeanzahl, das variiert recht. Also
ziemlich hoch.
Der Höhepunkt ist so mit 85% Dreier, aber 10 Stück davon.
Aha. Und ja, wenn du zusammenzählst, sind es, glaube ich, 6, 11, 15, 25 Sätze in der Woche Bankdrücken.
Das kommt an, ja. Und dann in der Woche drauf geht man einfach 5 Kilo mit dem Arbeitsgewicht durch. Und
in allem Ding, ja.
Genau, und also es startet so, wenn man so ein bisschen Erfahrungsbericht liest, startet so die Idee, wenn 5 Kilo gehen, aber wenn nur 2,5 Kilo gehen, dann gehst du noch 2,5 Kilo. Und ich habe jetzt das meine Jungs so programmiert und dann geht immer mit 5 Kilo über die, und das macht man aber nur 3 Wochen. Ich habe das so programmiert. Und eben der eine hat jetzt die zweite Woche hinter sich und hat, glaube ich, morgen starten das letzte Training von der zweiten Woche aus. Aber 10 bis mal jetzt. 3. Wie?
10 mal 3.
Ja, genau. Und bis jetzt keine Wiederholung verpasst. Das Einzige, was er hat müssen machen, hat gewisse Sets müssen Touch and Go machen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, nicht optimal, aber wenn es nicht anders geht, lieber Touch and Go als 2,5 Kilo runter. Mhm. Und sonst 2,5 Kilo runter. Rundum um Small of Fume habe ich relativ, das haben wir auch miteinander besprochen, habe ich relativ viel Rücken reingetan, dass da ein bisschen Ausgleich gibt. Ich denke, das ist wichtig, dass du da noch ein bisschen Rücken hast, oder? Dass nicht so die einseitige Belastung ist. Und Squats und Deadlift auf tiefer Flamme. Das ist jetzt egal, wenn jetzt das nicht so
genau
progressierst. Oder? Und keine andere Oberkörperübung mehr im Push-Bereich.
Nicht, nein.
Und eben nach so ein bisschen Bizeps-Curls habe ich da, dass der Ellbogen da noch ein bisschen geblutet wird und so. Und eben das andere relativ sparsam. Und eben der, der jetzt Woche 2 ist, ist der Harry, der macht Spass, der hat irrsinnig Freude am Ganzen, tut ihm noch nicht weh.
Kommt vielleicht in der dritten Woche.
Kommt vielleicht noch, der Silvano, der das angefangen hat, hat heute von der ersten Woche, ja, er ist in der ersten Woche und hat das etwa die dritte Einheit gehabt und er hat also noch Muskelkater gehabt.
Ja, es ist wirklich krass, das Volumen ist brutal. Aber ich finde, jeder muss mal das Small of irgendwann in seinem Leben gemacht haben, egal ob für Squat oder für Bench. Ich kenne auch Leute, die den Podcast so hören, die das schon für Overhead Press gemacht haben. Keine gute Idee. Aber der besagte Herr weiß es, was zuhört. Es war lustig. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, zum Small of für Overhead Press zu machen. Aber hey, wenn einem Overhead Press wichtig ist, warum nicht?
Ist der. Wieso geht es bei Overhead Press nicht? Müsste man meinen, einen kleineren Muskel regeneriert, vielleicht ein bisschen schneller, aber geht nicht. Ja.
Keine Ahnung, ich finde, das ist so ein kleiner Muskel, wie willst du, irgendwie habe ich das Gefühl, die Steigerungen sind dann zu hoch, gell?
Ja, das könnte sein. Ich könnte es mal für Waden mal probieren.
Zum Beispiel, funktioniert sicher. Es gibt auch Leute, die das für Deadlift machen, was ich absolut krass finde.
Ja, nein, das nimmt Teil aus dem Leben raus.
Mhm. Ich meine, für Squat ist schon ist Small of eine Nahtoderfahrung. Aber für Squat ist es ein bisschen anders.
Erzähl
mal, wie ist es für Squat? Der erste und zweite Tag sind dort ein bisschen anders. Dort ist anstatt 6x6 am ersten Tag, ist es 4x9. Und am zweiten Tag ist ich glaube 5x8 oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist.
Das sind eine Million Wiederholungen.
Mhm. Und wirklich krass. Und dort geht es dann nach einem Small-Off geht eigentlich noch viel weiter. Ein Small-Off hat eigentlich im normalen Ursprung 2 Intro-Wochen, wo du so mehr so Negativ-Squats und so Zeug machst, um dich vorbereiten. Dann hast du den Small-Off-Base-Cycle, das nennt man Small-Off Junior. Das ist der Base-Cycle.
Ja. Das ist jetzt der, wo meine Jungs machen. Ja.
Genau. Dann machst du nach dem eine Woche Pause, dann Max ist aus, dann hast du ein neues Max. Dann gibt es wieder 2 Wochen Zwischending, wo du so Box-Squats und so Zeug machst, um dich ein bisschen zu erholen.
Also,
dann gibt es nochmal 4 Wochen, glaube ich, Intense-Cycle, wo nur noch 3-mal in der Woche Squat ist, aber ultra schwer.
Ja.
Und dann packst du nochmal irgendwie 20 Kilo auf den Squat drauf.
Und eben du meinst Box-Squats und nicht Squats-Tourbox.
Genau.
Ich habe letzte Woche, ich habe es dir ja geschickt, haben wir wieder einen gefunden, wo Squats zu Box macht. Da müssten wir mal separat darüber reden, was da der Unterschied genau ist. Aber Small of Junior, okay, das ist nur ein kleiner Part aus dem ganzen Dings raus. Und du hast gesagt, du kennst niemanden, der das nicht funktioniert hat.
Genau.
Was denkst du, was macht der Erfolg vom Small of aus? Weil wenn ich das so anschaue, dann löst es mir gerade mal ab, oder wenn ich das sehe. Aber offenbar ist das sehr erfolgreich. Was denkst du, was macht es aus?
Ich glaube einfach komplett overreaching.
Ja.
Komplett overreaching und es geht gerade nicht zu lang, dass es in negative Gains resultiert.
Ja.
In diesen 3 Wochen machst du nicht zu viel kaputt.
Ja.
Weil es geht natürlich eben, wenn du zu lang zu viel Volumen fährst, wissen wir noch mittlerweile, kann es sein, dass du eher negative Adaptionen machst, anstatt positive, dass sogar Muskel atrophieren können, so, wenn du zu viel Volumen fährst. also regenerieren kannst. Aber das scheint gerade so, die 3 Wochen scheint es gerade so zu verleiden. Und ich habe das Gefühl, du packst auch ein bisschen Muskulatur drauf, gell?
Ja, also das wäre ja die Erklärung dafür, dass dann, man sagt und man verspricht sich ja 10 Kilo mehr PR nach diesen 3 Wochen, also nach dem Deload, nach 4 Wochen, sagen wir.
Kann ich bestätigen.
Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Wieso hängt man nicht ein Smolov Junior nacheinander an und ist jetzt bei 400 Kilo Bankdrücken?
Ich habe 2 hintereinander gemacht.
Ja.
Hat auch 2-mal sehr gut funktioniert. 2-mal ja. Hintereinander. Tipptopp funktioniert. Aber ich bin ein Frack gewesen nachher.
Ja.
Nach diesen 2 Cycles. Mir hat alles wehtun, was kann wehtun.
Oberkörper.
Oberkörper, ja. Alles. Also ich glaube einfach, die passiven Strukturen und alles, das ist nicht ausgelegt, um so viel Volumen so nah an dem One Rep Max über so lange Zeit zu fahren.
Okay.
Also, das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte. Es gibt auch gewisse Athleten, die Erfolg haben mit dem ganzen Small of Cycle, nicht nur Small of Junior, mit den ganzen 16 Wochen, was glaube ich, das Gesamte, wo das mehrfach im Jahr fahren und sich nur so für Wettkämpfe vorbereiten, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Aber
was sagst du zu der Anschuldigung oder zum, ja, mal Anschuldigung, dass man sagt, das ist ein Stoffer-Programm? Siehst du das auch so? Oder?
Nein, aber überhaupt nicht.
Das kann man auch mal als Nützstoff
verwenden. Natürlich, natürlich. Ich glaube, wir unterschätzen alle ein bisschen, zu was wir eigentlich fähig wären.
Ja.
Gell?
Ja.
Wir sind alle so ein bisschen Pussis. Ich meine, da geht viel mehr, als man das Gefühl hat. Man muss es halt einfach intelligent machen. Und das ist an und für sich auch ein recht intelligentes Programm, so wie es aufgesetzt ist, oder?
Ja, ja.
Stick to the plan. Wenn du es genauso machst, wie es aufgeschrieben ist, kannst du fast nichts falsch machen.
Was kannst
aber wenn du natürlich ein Jahr lang voll im Boden hineinschiessst, ja, weiß nicht, ob das intelligent ist.
Was kannst du meinen Jungs mitgeben? Einfach durchbeissen und
durchbeissen und essen. Bitte, bitte. Essen, weil es ist wirklich ein hochintensives Programm. Und ich habe das Gefühl, die letzte Woche ist die einfachste, glauben wir es.
Okay. Aber danach machen wir Deload. Und dann machen wir wirklich im Max-Out. Also wahrscheinlich nur Bench. Ich weiß es noch nicht, ob wir alles machen, aber Bench.
Ja, nur Bench.
Und dann muss ich halt mit ihnen schauen, ob es nochmal so ein Cycle wollen. Ich würde jetzt davon abraten, gerade nochmal einen hinterherhängen. Ich würde irgendwie ein bisschen anders.
Also weißt, du könntest es natürlich intelligent machen, wenn du mehrere Cycles machst. Das hat nie, eigentlich solltest du eh nicht mit 100% von deinem One-Rap-Max schaffen. Sondern ein Training-Max nehmen, wo vielleicht zwischen 90% und 95% von dem One-Rep-Max ist. Und dann glaube ich schon, kannst du 2-3 Cycles hintereinander anhängen.
Ja.
Und dann gehst du halt nicht immer gerade von dem neuen Max aus, sondern
halt
ein bisschen weniger, oder?
Ja.
Und dann ist es ja,
schon machbar. Ich habe so ein das Gefühl, wenn man sich quasi Smolov-mässig dekonditioniert, durch das, dass man halt etwas anderes macht, hat man den Vorteil wieder, wie wenn man jungfräulich an der Sonne einschaltet.
Ja, genau, das stimmt.
Darum vielleicht etwas anderes zwischen deinen Einschalten. Mhm. Vielleicht mal ein bisschen mehr dann auf den Deadlift fokussieren oder auf den Squat. Und die Bench probieren einfach so zu heben. Das sollte ja locker gehen. Und dann nochmal, gerade nochmal.
Also locker gehen, das könnte man glauben, geht es nicht, um die Gains zu heben, gell?
Ah, wirklich?
Ja.
Weil, das ist eine Gefahr.
Das ist eine grosse Gefahr, dass du nicht alles kannst heben, was du aufbaust mit dem.
Ah, das ist jetzt noch
weil du natürlich schneller das Volumen gewöhnst, gell? Und wenn du natürlich noch viel weniger Volumen fährst, heißt es dann ciao, ciao.
Ah, okay, dann muss man also hinterher noch ein bisschen Gedanken
schon machen. Schon intelligent planen, ja, nicht einfach zurück zu dem, was man vorher gemacht hat.
Mit so vielleicht so ein bisschen Singles schaffen, he? Dass man das Kraftniveau behalten kann.
Ja, oder auch das antrainierte Volumen ein bisschen halten. Vielleicht nicht so extrem,
ja.
Aber sicher höchstes Volumen beibehalten.
Ja. Okay, ja.
Weißt du, was ich meine? Anstatt 25 Sätze sicher zwischen 15 und 18 Sätzen oder so in der Woche behalten, oder?
Ja. Okay, ist dir das passiert in dem Fall, dass wieder wieder einen kleinen Teil verloren hast.
Ja.
Nicht alles, nehme ich
an. Nicht alle, nein, nein, überhaupt nicht. Es ist viel geblieben, aber es geht gleich gerade ein bisschen wieder zurück. Weil es ist halt wirklich so richtig ein Peaking-Programm eigentlich schon fast, oder? Es ist ein richtiges Overreaching.
Krass, ja, krass. Das könnte man so ein bisschen einbauen. Weil Bench kannst du, ich finde schon, dass Bench kannst du anders peaken als, als Deadlift. Das habe ich jetzt beim Harry auch so gemacht auf der letzten Wettkampf. Ich habe eigentlich so klassisches Peaking und dann habe ich einfach gesagt, Bench machen wir einfach 2 Sätze mehr als bei den anderen Übungen in der Woche. Oder in der Woche ist es oder 3. Und habe das so mit ein bisschen mehr Volumen probiert. Und das ist, hat eigentlich funktioniert, ja.
Ja.
Ja, wenn wir gerade bei Wettkämpfen und so weiter sind, wir haben uns noch ausführlich untereinander und auch schon da im Podcast über Attempt Selection unterhalten. Und ich würde jetzt das aufgrund von meinem Max-Out, den wir gemacht haben am letzten Montag, das noch ein bisschen zeigen, was so ein bisschen Überlegungen dahinter sind, was Vorteile sind und vielleicht auch meinten oder einen anderen ein bisschen die Angst nehmen, um eine schlaue Attempt-Selection wählen. Weil wenn man sich so Resultate von Schweizer Meisterschaften oder von Schweizer Athleten an internationalen Wettkämpfen anschaut, dann sieht man da relativ viele Fehlversuche, finde ich.
Mhm.
Und man sieht für mich nicht erklärbare Steigerungen zwischen den Sätzen, also wo es tief ausfallen. Ich kann, glaube ich, den Bildschirm scheren.
Ja. Attempt Selection, unser altes Sorgenkind bei den anderen Leuten.
Genau. Und weil wir nicht nur immer motzen wollen, wollen wir mal zeigen, also, wir reden da ziemlich vom Gleichen. Unabhängig voneinander. Ich glaube, wir haben da wirklich relativ das gleiche Verständnis davon.
Mhm.
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man falsch angeht. An einen Wettkampf an, oder von mir aus sogar schon ins Peking.
Ins Peking schon, ja, meiner Meinung
nach. Genau. Geht man so, dass man sich überlegt, was will ich im dritten Versuch am Wettkampf in welchem Lift liften. Und aufgrund von dem wird, kann man, eben wenn man das so macht, das Peking aufbauen, aber sicher ein Warm-up und die Attempt Selection für den Wettkampf. Oder also das ist so das Minimum. Und ich würde jetzt das aufgrund von, so wie ich das Max auch gemacht habe, ja, ich weiss, es war kein offizieller Wettkampf gewesen, aber um das zu zeigen. Und zwar genau so, wie ich nämlich das gemacht habe. Ich habe gesagt im Squat, ich will 290 liften. Oder das habe ich gewusst, das wollte ich. Im dritten Versuch 290. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich 290 im dritten will, was muss ich da als erstes und als zweites machen, dass ich mich nicht verbrenne?
0 Kilo ist bei dir ein 3,36. Also du schaffst mit 0 Kilo.
Kommt noch. Kommt noch. Weil es noch keinen Eintrag hat.
Aber gleich, 3,36. Mit 0 Kilo schaffe ich keine 36 Grabs.
Ja, Rier, das ist auch noch etwas. Rier so ab 5 finde ich nicht mehr messbar. So 4, 5 wird es langsam schwierig messbar. Das ist nur, das verändert sich schon noch ganz schnell. Aber man geht hin und sagt, das will ich als Max. Und jetzt, was muss ich am zweiten Lift so wenig wie möglich und so viel wie nötig
Yes, liften? Das ist es.
Dass ich für den dritten ready bin.
Genau, und nicht zum im zweiten etwas probieren, wo man vielleicht sogar noch fehlt, dass man dann im dritten nochmal die Chance hätte, um das zu machen.
Das wissen wir, dass das nicht geht. Wenn man im zweiten einen fehlt, weil man zu wenig PS hat, dann wird man den im dritten nicht anbringen. In wenigen Ausnahmesituationen geht das.
Nope, und du hast schon viel zu wenig Selbstvertrauen, wenn du so an einen Lift hergehst.
Und es kommt etwas anderes dazu. Dein ganze Warm-up hat nicht gestimmt. Dann, oder? Das hat alles nicht gestimmt. Außer du sagst von Anfang an, ich mache nur 2 Versuche. Und dein Warm-up entsprechend anpasst. Und auch, ja, man gönnt den Wettkampf mit dem dritten Versuch und nicht mit dem ersten.
Das ist so.
Meistens nicht mit dem zweiten. Da geht es eigentlich nur darum, für mich geht es da nur darum, wie viel Steigerung kann ich machen oder was muss ich vorher gelupft haben, so dass ich optimal vorbereitet bin. Und am liebsten 50 Kilo steigern, oder? Das kann man, aber das ist wahrscheinlich unklug, weil man dann nicht optimal vorbereitet war, vor allem neuronal. Also habe ich mir gesagt, einen 15 Kilo Sprung kann ich machen. Hat dann 275 für den zweiten Jahr gesetzt und wieder da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich 255 oder 260, nein, ich habe gerade mit 260 angefangen. Und jetzt sieht man genau das, darum habe ich das da nicht da. Der zweite, oder das habe ich so, ich habe mir das nicht aufgrund von Prozent oder so etwas überlegt, sondern wie ich mich wohlfühle, oder was ich mag, ich steigere. Und siehe da, oder wenn man jetzt das schaut, was das im Prozent vom 1RM bedeutet, dann sieht man, dass der zweite Versuch etwa 95% entspricht, was etwa ein RIR 2 ist. Sprich, mit dem Gewicht sollte ich theoretisch in der Lage sein, etwa 3 Wiederholungen zu machen. Und der Opener sagt mir, das ist etwa das 4, 3, 4, 5 RM, irgend so etwas. Also mit dem Gewicht sollte ich theoretisch, da wird noch etwas gerundet, weil ich es da, dass wir nicht da Prozentangabe haben. Aber das ist so etwa mein 260, sollte so mein 3-4 Rep Max sein. Und wo etwa 90% ist von meinem 1 Rep Max. Und viele haben gefunden, wenn ich die Zahlen so einfach so gesagt habe, oh, das sind krasse Steigerungen. Nein, sind sie nicht.
Das ist so der völlige Standard. So habe ich an jedem Wettkampf gesteigert.
Ja, und das ist nicht viel Steigerung. Oder wir sehen es, das ist 5% jeweils. Das ist keine grosse Steigerung.
Ist so. Und der zweite, der erste muss ein Warm-up sein. Der zweite muss eine Vorbereitung sein für den dritten. Und der dritte darf das Max sein.
Ja. Ja, und jetzt habe ich noch, um das noch zum Vollständigen, zeige ich da noch, wie ich mich aufgewärmt habe. Da kann man jetzt darüber streiten. Ich glaube, ich habe so das gemacht. Und dann vorher noch allgemeins Warm-up mit.
Gut, da würde ich jetzt sagen, das ist komisch, dass du ein 250er das letzte Warm-up machst.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich 250 oder 245 noch hatte. Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Ich würde auch 240 machen
das letzte. Oder sogar 240, ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was ich genau hatte.
Darf noch ein leicht grösserer Sprung sein als nach einem Zwischenversuch.
Ja, ja. Voll. Bin ich voll bei dir. Ja. Und sicher kleiner der Sprung als vom dritten Warm-up auf den vierten. Grundsätzlich eben, ich habe jetzt da mit der leeren Stange nicht aufgeschrieben, aber so, ich sage immer so zwischen Minimum 4, das ist vielleicht ein bisschen knapp, aber nicht viel, nicht mehr als 6 Warm-up-Sätze. Lange vollkommen. Ja. Na gut, eben da RIR macht ab einem gewissen Sinn, macht keinen Sinn mehr, aber nur zum Zeigen im Prozent. Also, das sind eigentlich nicht so gewaltige Sprünge. So, beim Bench, dasselbe Thema, ich zeige, was ich gemacht habe. Da ist jetzt nicht aufgegangen bei mir, da habe ich verkackt. Das ist zu viel Gewicht gewesen, oder? Ich habe den letzten nicht
durchgebracht. Ich glaube, mit Komma anstatt mit Punkt.
Ja, stimmt. Falsche Ländereinstellung. Oder so sind meine Versuche, die erste 180, dann 192,5 und dann 202,5. Ich habe mir da wieder gesagt, ich will die 202,5 bewegen, also was muss ich machen? Und wenn man jetzt, oder wenn man jetzt das Reine so anschaut, denkt man, ja, das ist ja noch die krasser Steigerung, oder? Weil wir bewegen da ja weniger Gewicht und es geht um Bench und du kannst doch nicht 10 Kilo steigern. Ja, es ist weniger als 5%. Die Steigerung.
Ja, bei deinem Gewicht macht es schon Sinn. Der erste auf den zweiten finde ich das ein bisschen krass.
Der erste hätte man jetzt können überlegen, ob man da 82,5 nimmt, oder?
Mhm.
Da habe ich gefunden, ja, die 2 Kilo schenken wir auch noch, oder? Und da, meiner Meinung nach, ist 195 ist da schon wieder zu viel.
Ich mache bei der Bench lieber 7,5 Kilo Sprung im letzten. Also im letzten nicht der gleiche Sprung. Bei der Bench ist das Einzige, was ich ein bisschen unterschiedlich ja. mache. Dort mache ich vom ersten auf den zweiten einen grossen Sprung und vom zweiten auf den dritten ein bisschen einen kleineren.
Bench ist ein bisschen anders, weil wir gehen nur über ein Gelenk hin oder von mir aus eineinhalb Gelenk hin. Also das ist schon nicht das gleiche wie Squat und Deadlift, oder? Da ist mehr muskulär und weniger Zusammenspiel intramuskulär. Aber auch da, also, wenn das auf den ersten Blick nach viel Steigerung aussieht, nein, ist gar nicht. Oder? Also, wir sind in einem ähnlichen Bereich wie beim Squat. Und beim Deadlift ist es so gut aufgegangen wie noch gar nie. Ich habe noch nie so einen lockeren dritten Versuch gehabt. Und da muss ich noch etwas ganz Spannendes dazu erzählen. Und ich glaube, da habe ich jetzt 52, 220, 170, 120, 70. Das ist, glaube ich, mein ganzes Warm-up dazu. Das sieht auch wieder nach viel Steigerung aus, die 20-Kilo-Sprünge da. Hat aber folgenden Hintergrund. Oder man sieht, von der Prozent ist es ein bisschen krasser als beim Squat. Aber ja, mein Opener ist auch wieder irgendwo ein 3, 4, 5 RM. Oder also ich traue mir jetzt nicht zu, 5, 6 Wiederholungen mit 275 zu machen. Oder das ist halt die Formel, die jetzt das so rausspuckt. Da war folgende Überlegung. Ich habe gewusst, ich will 3,15 machen. 3,10 habe ich gezogen, habe mich dazu in der Lage gefühlt, 3,15 zu ziehen. Und dann habe ich das Ganze noch mit dir besprochen und dann habe ich so gesagt, ich weiß nicht, ob ich 2,95 oder 300. Dann sagst du so, mach 300. Und dann sage ich, ich habe das Gefühl, 300 ist für mich eine psychische Belastung. 300 Kilo ist für mich viel Gewicht und 2,95 aber noch nicht. Und da hast du gesagt, ja, dann mach 2,95, wenn du dich dort wohlfühlst, oder? Und das war genau der richtige Call gewesen. Also der 20-Kilo-Sprung. Ich glaube sogar, dass wenn ich anders an das an wäre, dass ich entweder die 3,15 nicht so locker gezogen hätte oder sie gar nicht geschafft hätte. Also wenn ich da schon 305 Kilo gemacht habe, oder das machen die dann viel, dann nur 10-Kilo-Sprung, dann wäre das eine mühsame Geschichte geworden, die 3,15
ganze Zeit. Ja, das ist das, was ich dir damals einmal gesagt habe, bei deinem Weltrekordversuch, wo du den 3,11er versammelt hast, weil du, glaube ich, zuerst sogar noch 3,5 gemacht hast.
3,2,5, ja.
3,2,5, und ich sage, ein viel zu kurzer Sprung.
Ja, und warum ganz habe falsch. Ich das gemacht hier?
Weil
die Hose voll. Ja.
Beim Deadlift bin ich sogar noch extremer. Beim Deadlift eröffne ich sogar mit dem letzten Warm-up.
Ja.
Ich mache, bei mir kannst du dort einfach den ersten, den du jetzt dort drin hast, den kannst du einfach dort die Ziele, kannst du jetzt einfach löschen.
Ja.
Und dann hätte ich genau die gleichen Versuche. Da wird sich jetzt jeder denken, bist du wahnsinnig. Aber mir würde das genauso aussehen. Mir würde es aussehen, 2,50, 2,95, 3,15.
Ja, auch so krass gerade.
Ja.
Krass, ja.
Gott, vielleicht würde ich den letzten Warm-up ein bisschen schwerer machen. Dann würde ich dann vielleicht Mach 62 machen.
Ja, ja, und aber weißt du, da denkt man jetzt auch, aber so im Nachhinein, wenn ich mir überlege, was wäre jetzt der Unterschied gewesen, wenn ich nur 72 gezogen hätte? Hätte ich wegen dem den 2,95 nicht geschafft? Nein, sicher nicht. Aber ich hätte wieder 5 Kilo Energieleistung gespart.
Genau, das ist meine Devise beim Deadlift. Das ist der letzte Lift vom Tag. Du hast viel Energie gebraucht und jetzt geht es ja nur noch darum, dass du noch im Wettkampf bleibst, zuerst mal. Ja. Und darum mache ich den letzten Warm-up auf der Plattform. Ja, nur zum Sichern, dass du ein Resultat überhaupt drin hast.
Ja. Ja.
Weißt du, was ich meine? Weil wir haben es auch schon gesehen. Wir wissen es. Was mit Steven passiert ist, wir haben es auch schon gesehen. Es kann recht viel schief gehen, wenn du am Arsch bist von einem schweren Squat. Wenn der Wettkampf anstrengend war, kann der Lift noch einiges schief gehen, wenn du schwer reingehst.
Ja, ich möchte das noch zeigen. Das sind jetzt meine Gewichte, aber wir können das ganz verallgemeinern. Ich habe jetzt einfach die Conclusion da raus, was das jemand gegeben hat, nämlich der zweite 95%, der erste etwa 90%. Wissen wir etwa, dass das offenbar relativ schlau ist. Also das ist natürlich immer plus minus und ob es mit dem Gewicht gerade aufgeht, oder klar. Aber das scheint eine relativ schlaue Sache zu sein und wo möglich ist. Und jetzt kann man ja mal schauen, jemand, der 42 will im Wettkampf als Dritter machen. Wie das, oder ich habe jetzt das einfach umgesetzt und jetzt sehen wir, wie die Warm-ups und wie die erste und zweite Versuche werden aussehen, oder? Also einer, der 42 auf der Plattform will machen, der kann irgendwo
mit 27,5 und 2,15 machen.
Irgend so.
12,5 Kilo springen anstatt 15 Kilo springen.
Ja. Bench, sagen wir 175.
Also 175. Ja. 10 Kilo springen.
Ja, knapp 10 Kilo springen. Oder da könnte man wahrscheinlich sagen, ja, da geht man vielleicht auf 170 oder auf 167,5 Uhr, irgend so etwas. Ohne Problem. Und der Lift sind wir ein bisschen stärker. Der Lift machen wir 72. Da kann man aber auch mit 42 anfangen und sich insgesamt um 30 Kilo steigern. Oder noch aggressiver, oder? Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch aggressiver rein.
Ist so. Du musst dir alles optimal voraussetzen für den dritten Versuch. Und für das braucht es halt auch, dass du gut vorbereitet reingehst, dass du weißt, zu was du fähig bist. Und ich bin nach wie vor der Meinung, plus, minus, ganz wenige Prozent sollten ihr am Wettkampf wissen, zu was ihr fähig seid. Klar kann es vorkommen, dass jetzt im Wettkampf alles scheiße ist, aber hey, gehen wir mal auf deine Analyse noch mal schnell. Klar kann es jetzt sein, dass der Chris in einen Wettkampf geht und merkt, die Plattform ist rutschig. Das merkt er spätestens beim zweiten Versuch, beim 2,75 Squat. Oder er ist zu wenig hydriert, weil er nicht genug getrunken hat, wegen der Anreise oder was auch immer, je nachdem, wo der Wettkampf ist. Ja, dann geht er von diesen 2,75 Kanten auf 2,85. Das kann er immer noch am Wettkampftag justieren.
Aber wenn ich mir vornehme, wenn ich mir so denke, ja, nein, komm, man macht es mit Bench. Wenn ich mir so denke, heute kann ich 190, wenn ich einen guten Tag verwünsche, dann kann ich 190 bewegen, habe aber noch nie 190 bewegt. Aber 185 geht auf ganz sicher. 187,5 geht ziemlich sicher. Also mache ich mein zweites Mal auf, ich würde eben da, sagen wir, 190 sollte drin liegen. Das würde ich machen. Und ich mache dann den zweiten eben, weil ich mir nicht sicher bin und ein höchstes Total haben will. Ein Lift, wo ich drin habe, sagt dann der zweite, so 187,5. Und dann lege ich den ersten eben auf 180 auf, dass ich da nicht einen zu grossen Sprung habe. Ja, dann fange ich eben dann schon mit einem 95% fast von meinem Max an, habe da einen Grinder und bringe den unter Umständen nicht mehr nur, weil ich da einfach so näher an meinem Max geliftet habe, dass ich keine Energie mehr habe, anstatt dass es irgendwie nur schon das ist, konservativ finde ich. Im zweiten dann 185 und im ersten dann 175. Mhm. Habe aber insgesamt viel weniger Gewicht bewegt, habe Energie gespart und erhöhe ich mir einfach die Chance, dass ich den dritten Lift schaffen werde.
Genau, eben, man muss sich doch die Voraussetzung schaffen, dass man den dritten schafft. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Ihr plant ja euer Training auch, oder? Und dann geht ihr an einen Wettkampf, um einfach mal hoffen, dass dann der zweite oder der dritte eventuell geht. Was soll das? Dann kannst du auch ins Training gehen, zum hoffen. Ja, aber das widerspiegelt halt eben auch zum Teil das Training von den Leuten heutzutage, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt. Ja. Mit dem ganzen RP-Zeugs und so, was ich auch eigentlich schon gut finde, aber es würde, ich habe das Gefühl, bei vielen, nicht bei allen,
jetzt so gefallen,
wird ich. Immer von Tag zu Tag ein bisschen geschaut, was denn drin liegt. Also weißt du, was ich meine? Ich trainiere heute so, was echt vielleicht drin liegt.
Ja.
Anstatt sich einen Gameplan zu machen, auch schon im Peaking. In der Offseason macht das völlig Sinn.
Voll.
Aber im Peaking will ich mir doch die optimalen Umstände schaffen. Und dann gehe ich hin und sage, hey, am letzten Wettkampf, wie du gesagt hast, habe ich 3,10 erliftet. Da muss an dem Wettkampf der 3,15 drin liegen.
Ja.
Was muss ich im Training alles hitten, um die 3.15 zu arbeiten. Und dann schreibst du das alles schön auf und schaust plus minus 2,5 bis 5 Kilo. Da kannst du ja immer noch Tagesform
einkommen. Genau.
Dass ich genau das am Wettkampf schaffe.
Genau.
Es wird viel zu wenig optimistisch geplant.
Ja, oder halt, ich weiß
auch nicht. Oder zielstrebig, so, das ist richtig. Es wird zu wenig zielstrebig geplant.
Es ist vielleicht dann eben eine Spur Optimismus noch drin, wo dann aber ein bisschen Realitätsfremd ist. Und man hätte schon noch Freude, wenn man mehr liften würde, aber man ist sich nicht sicher. Aber selbst dann, ich meine jetzt bei diesem Beispiel da, wenn man jetzt da im zweiten, der eben auf 187,5 angesetzt hat, weil man sich nicht sicher ist, ob man die 190 schafft, was ist jetzt da ganz genau die Überlegung? Man nimmt sich alle Optionen. Von diesem Lift kann ich nur noch 2,5 Kilo steigern nachher. Alles. Oder wenn der schon knapp ist. Ich habe mir alle Optionen genommen. Hingegen, wenn ich jetzt da nur schon 185, was ich nicht mal so gut finde, oder? Aber da 185 habe ich noch die Wahl, einen 187,5 jetzt oder einen 190 zu nehmen, wenn es dann knapp ist. Und wenn ich da eben den 182,5 gemacht habe, dann habe ich eben noch mehr Optionen offen, oder? Der 187, wenn an dem Tag nicht mehr als 187,5 wird gehen, wird jetzt der 187,5 viel angenehmer, als wenn ich zuerst 185 geliftet hätte.
Ja, das ist so.
Und eben alles, was man vorher geliftet hat, das zählt ja nicht mehr. Das ist kein Konto, das man aufbaut, sondern es zählt der beste Lift fertig.
Mhm. Und eben ja, nochmal, bereiten euch doch auf etwas vor. Das schaffen am Ziel. Mhm. Sonst könnt ihr das auch überall. Mhm. Ja, das sagt auch immer jeder, ja, ich muss 3 Kilo abnehmen. Oder ich muss noch in 83 Kilo Klasse. Das geht ja dann immer. Das Ziel hat man immer vor Augen. Das aber wenn es um die Effektivzahl geht, wo man sie liftet,
ja,
dann ist also ja mal schauen, was geht.
Ja. Genau. Und eben, sich die Optionen offen lassen, aggressiv steigern, Optionen offen lassen, dass man auf Wettkampfsituationen eingehen kann. Dass man kann da noch ein bisschen Anpassungen nehmen. Aber wenn man schon, wenn man im zweiten schon ausgekotzt ist, dann kann man auch nicht mehr auf eine Wettkampfsituation Rücksicht nehmen. Da hat man kein Spiel.
Das ist so, ja.
Das heißt nur dann, wenn der Reserve, wenn, nein, nicht Reserve, wenn das ist einfach vernünftig, das Ganze dir planst. Stell dir vor, ich hätte das Quatten und den 62er verhaut im ersten Tiefe. Gut, jetzt bei Maxout haben wir nicht so viele Judges gehabt, die Tiefe hätten können geben, aber jetzt haben wir einen Wettkampf, wenn der verhaut hat. Wenn jetzt das schon irgendwie ein Rier 1, 2 ist, nochmal mit dem Gewicht, dann hätte ich die Eier nicht, um da zu steigern, würde er nochmal machen wollen. Dann schlucht dich dann, oder? Hast nochmal einen Rier 2 Lift und dann kannst du nicht mehr gross aussteigern. Dann bist du so ziemlich am Ende, oder?
Mhm. Ja. Ja. Ja, aber was sagst du so zu Wettkampfplanung? Also jetzt nicht nur Attempt Selection, sondern allgemein dich auf einen Wettkampf vorbereiten. Also ich weiß nicht, wie es du hast, aber eben ich mit meinen Trainees, ich habe, das wissen sie zum Teil nicht, ein paar wissen es nicht, ich rede nicht immer mit allen direkt darüber, was ich für sie geplant habe, aber Fakt ist, ich habe für alle im Kopf schon Zahlen geplant, wo am nächsten Wettkampf oder beim Ausmaxen gekittet werden. Und anhand von dem richte ich das Training aus.
Ja, ich habe bis jetzt das Peaking immer danach ausgerichtet und ich habe immer bevor das Peaking losgegangen ist, mit dem Trainee zusammen Ziel festgelegt, habe gesagt, ich will, dass du das mindestens am Wettkampf erreichst oder dass das Minimalvorgaben sind, was am Wettkampf sollte drin liegen und aufgrund von dem dann den Wettkampf oder das Peaking geplant haben. Es ist aber auch, also das kann dann aber auch passieren, dass man im Peking in einem Markt, so 3 Wochen vor Ende, dass man, der Progress ist nicht ganz so viel gegangen im Peking, wie er hätte sollen. Und dann entweder dann abmacht mit dem Athleten und sagt, hey, jetzt müssen wir akut jetzt etwas machen, wir können da ein bisschen weniger bewegen. Das hat wahrscheinlich Auswirkungen auf den Wettkampf. Oder dann sagen, gut, wir schauen mal jetzt, wie es nächste Woche ist. Das kann auch in dieser Woche nicht gut gewesen sein. Aber im Prinzip, bevor das Peaking losgeht, habe ich mit einem Athlet die dritte Versuche, also das, was man will, hitten, abgemacht. Und eben alles andere ist ein Erfolg daraus. Also mit dem Silvan habe ich einmal gesagt, wir wollen den Max-Out, wenn wir 130 benchen. Und dann haben wir das Peaking so ausgelegt und wir haben die Versuchswahl so ausgelegt, dass die 130 möglich sind. Es hat jetzt 130 Gym-PR gegeben und nicht ganz wettkampfgültig, aber das Gewicht war oben. Aber wir haben das vorher so ausgelegt. Squat haben wir ein bisschen, ich habe eigentlich ein bisschen mehr geplant gehabt. Hat sich dann aber im Training mit seiner Verletzung gezeigt gehabt, dass wir da ein bisschen gegenüber korrigieren müssen. Aber gegenüber korrigieren, wir reden von 2,5 Kilo, also nicht von 10
oder so. Das ist nichts, das ist einfach Tagesform. Ja.
Und beim Hari zum Beispiel, an der Showdown-Series, dort habe ich eigentlich mit ihm auch einen Gameplan gehabt, gesagt, das wollen wir erreichen. Und er hat dann meine Pläne beim Deadlift ein bisschen durchkreuzt, weil der 250er wäre eigentlich für den Wettkampf gegangen gewesen. Jetzt hat er dann im Training gezogen. Und dann habe ich jetzt da halt ihm gesagt, hey, und jetzt musst du 255. Wenn du nicht das machst, was ich sage, quasi, dann jetzt musst du es einfach zeigen, dass das Richtige war, was du gemacht hast im Training, oder? Und es ist aufgegangen. Er hat die 255 gezogen, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr können. Was ich so fast ein bisschen falsch eingeschätzt habe, weil ich habe ihn eigentlich auf 52 eingeschätzt hatte. Hingegen beim Squat haben wir eigentlich ein bisschen höher, haben wir mit 5 Kilo mehr Ziel gehabt. Jetzt sind wir unter dem Ziel gewesen beim Squat, aber dort war der erste nicht gültig gewesen. Fehlende Tiefe. Und dann hat es halt einfach ein weniger gegeben, wo man Gewicht steigern konnte. Und ich kann nicht wollen, dort auf alles in die Waagschale werfen, weil ich habe dann den zweiten Opener quasi relativ zäh gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen unsicher war. Und haben dann dort das nicht ganz geschafft. Aber wir reden da auch von 5 Kilo, glaube ich. Und das ist zu wenig, wo man im Squat erreicht hat. Oder 10, ich weiß es jetzt gar nicht. Bench ist genau aufgegangen. Obwohl das im Training damals noch nicht so ausgesehen hat. Oder die 115 sind dort in Frage sein, aber ja, ich weiß, ich mache das eigentlich mit dem Athlet vor dem Peaking ab.
Finde ich das einzige Richtige. Du musst ein Ziel haben, auch der Athlet muss doch ein Ziel haben, auf was er herrscht, oder nicht?
Voll, ja. Und es ist super frustrierend, oder? Mit dem Silvano ist es super frustrierend gewesen, dass man da ein Rückenproblem gehabt hat und weißt, dann bist du mal hast du guten Progress gemacht und dann wieder nicht mehr trainieren und Wettkampf angemeldet, abgesagt und so weiter. Und ganz böse gesagt, sind wir fast ein Jahr lang fast in allen Lifts stehen geblieben, oder? Mhm. Den Lift wissen wir es jetzt gar nicht, haben wir gar nicht können, weil es der Rückhalt nicht zulässt. Ein Squat hat es einen 12 Kilo Wettkampf-PR gegeben. Und Bench hat es, ja, ich sage jetzt, oder Gym 10 Kilo Gym-PR gegeben, oder im Vergleich zum Wettkampf vorher, weil eben der wäre nicht gültig gewesen. Aber gleich, oder, das ist jetzt, wir haben ganz andere Ziele gehabt, oder unter dem Jahr hat es mal so ausgesehen, wie wenn so 220, 230 Squat realistisch ist, oder, und das ist jetzt 212,5 geworden, schlussendlich, was eben gleich eine grosse, also eine Steigerung war, aber das ist so frustrierend, wir haben eben viel Ziel gehabt, quasi, und die immer wieder müssen anpassen.
Ja, aber genau das ist halt auch der Job vom Coach.
Mm.
Um flexibel auf so etwas eingehen, weil bei den meisten Leuten kommt halt immer irgendetwas dazwischen.
Das Leben.
Sechs eine Verletzung. Ja, das Leben, ja. Sechs arbeiten. Sechs ein neugeborenes Kind. Das ist. Stell dir vor, gell? Wir sind keine Profiathleten, da kommt so viel dazwischen. So viel Mal musst du deine Ziele unter einem Jahr komplett neu anpassen, weil irgendetwas dazwischen kommt und es nicht so läuft, wie wir es uns gerne fürs Training gewünscht hätten. Und da kann es eben schon Sinn machen, einen Coach zu haben, wo dir da wenigstens den Stress ein bisschen rausnimmt und dich immer wieder ein bisschen auf den richtigen Weg lenkt, um deine Ziele, die du dir am Anfang gesetzt hast, irgendwie noch zu erreichen.
Ja, und ich kann auch, eben, man merkt das ja schnell, die Leute, die du coachst, die werden alle anders sein, oder? Die kannst, das ist nicht ein gleich wie der andere. Ich merke, dass bei gewissen Leuten musst du Ziel vorausgeben, weil sie sich kein Ziel geben. Bei anderen Leuten, wenn du Ziel vorausgibst, dann blockiert die das, weil sie sich an die Zahlen denken. Das muss man dann halt auch ein bisschen herausfinden.
Das ist so.
Wie bist du selber? Musst du auch, ich nehme an, du musst auch deine Ziele im Kopf haben und darauf einschaffen. Sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht bei dir, oder?
Mir funktionieren grosse Lifts. Das ist jetzt aber halt für mein Verhältnis grosse Lifts, nur wenn ich sie mir von Anfang an als Ziel gesetzt habe.
Ja.
Also mir geht es halt immer wirklich gänzlich schlecht, wenn man mir sagt, schaust du die Woche mal mit einem RP 8, was bei dem Single geht.
Das ist nichts,
das geht bei mir 2-3 Wochen gut, super lässig, ja. Weil ich dort noch anders shoote und dann ist es nur noch ein Overshooten und 2,5 Kilometer auf als letzte Woche und dann gibt es irgendwann ein riesen Desaster und dann fehle ich und dann ist alles scheiße und dann bin ich nicht mehr motiviert und.
Ja.
Kannst du das bestätigen?
Ich kann mich erinnern, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn man dir einfach Gewicht und Wiederholungen vorgibt. Und du musst dir anschreiben, wie verliert das war, oder das Speed, oder whatever.
Nicht einmal nichts.
Und man aber nichts dazu verliert, ob das gut war oder schlecht, sondern einfach.
Nichts. Einfach machen. Das ist bei mir das, was bei mir recht gut funktioniert. Ich bin sehr ein disziplinierter Mensch. Und wenn ich machen kann, mache ich. Verstehst du? Das ist so. Darum, ich schreibe mir Zahlen auf. Am Anfang von meinem Cycle. Der ganze Cycle ist eigentlich jede Zahl schon vorgegeben, die ich hitten muss. Und dann kannst du sicher sein, hitte ich sie auch. Du darfst mir aber nicht noch herschreiben, das muss dann at so und so sein oder mit dem Speed oder der Schwierigkeit. Nein, vergiss den Scheiß.
Ja.
Mir muss einfach sagen, also, du musst die Zahl hitten, das ist mir egal, wenn du dir das beide beibrichst.
Ja.
Okay.
Ja.
Dann kann ich auch mehr erreichen, als ich fähig dazu wäre.
Ja.
Alles andere ist bei mir dann ein zu festes darüber studieren, zu viel Gedanken machen, zu viel hier und her im Kopf, dass dann eben dann doch zuerst bist du über selbstbewusst und dann bist du zu wenig selbstbewusst. Das ist auch schwierig, gell? Dann bist du die eine Woche bist du völlig übermotiviert, machst etwas, wo du dann sagst, hätte jetzt vielleicht gescheiter nicht gemacht. Und in der anderen Woche hast du so schlechte Laune, haust irgendeinen Single raus, wo du nachher sagst, Kollege, bitte 20 Kilometer nächstes Mal.
Ja, so sind
und das ist einfach so nicht meine Art. Ich habe es einfach lieber, wenn eine Zahl dort steht, die zum Endresultat führt, und dann mache ich sie.
Ja. 502 Kilo Deadlift.
Ja, genau. Natürlich im realistischen Rahmen.
Ja.
Nein, dann hat es immer funktioniert. Wie eben damals, ich sage das halt sehr gerne, der 310 Gott oder auch der 300er. Das ist einfach, weil ich mir das so dort damals aufgeschrieben habe.
Ja.
Und dann hat es auch geklappt.
Ja.
Aber hättest du mir gesagt, der dritte Versuch muss so schön wie möglich sein und ein gewisser Speed und nur wenn sich der zweite einigermaßen nach so und so auf für dann wäre ich.
Wärst du rausgepumpt im ersten?
Wahrscheinlich, ja. Das ist einfach eine andere Mentalität, gell? Das ist nicht richtig oder falsch. Das ist einfach. Aber ich wünschte mir, mehr Leute hätten ein bisschen die Mentalität, mit sich ein Ziel setzen und alles dafür zu machen, dass das Ziel erreicht wird und nicht so in den Tag hineinleben. Weil du gehst ja nicht nur einfach ins Training, dass es gemacht ist. Alle, ich glaube auch, die da zuhören, sind eher übermotiviert und nicht untermotiviert.
Ja.
Und wenn man schon so viel gibt für den Sport, dann setzen doch auch ein Ziel, wo ein bisschen anspornet, wo man alles dafür muss machen, um das auch erreichen. Ja. Und nicht keine Ahnung. Vielleicht gibt es ein PR oder vielleicht auch nicht.
Nicht so opportunistisch, sondern so ein bisschen mehr fokussiert.
Oder ich spare mir dann zum Schauen, ob dann an dem Tag alles optimal läuft. Nein, es läuft an dem Tag einfach alles optimal. Fertig.
Ja. Ja, und dann eben auch in Kauf nehmen, wenn es mal nicht geht, oder? Dann geht es halt nicht.
Ja, das ist... dann tut man brüllen, dann nimmt das Nasentuchli und
dann hat man macht das nächste Mal besser. Höher angesetzt, oder whatever.
Aber da hilft einem halt dann ein Coach schon auch, gell?
Ja,
wo einem da vielleicht ein bisschen wachrütteln kann.
Ja, ja. Ja, wenn man dann drauf hören kann, oder? Das braucht ja auch ein bisschen
Überwindung,
so in die Hand gehen, oder?
Ja. Aber eben, ich meine, der 315 der lief bei dir ist schon lang fällig gewesen. Du hast dich einfach erst jetzt getraut, um richtig zu sagen, ich mache jetzt den 315er, egal ob ich mich an dem Tag gut oder schlecht fühle.
Ich habe vorher genau das nicht gut gemacht, was ich jetzt da anprangere, oder? Also ich bin im gleichen Spital krank gewesen und habe das auch so falsch gemacht, oder? Und auch noch... Weißt, es zieht sich dann, wenn ich ehrlich bin, dann zieht es ja noch ein bisschen grössere Kreis.
Mhm.
Wenn du so opportunistisch unterwegs bist und dann denkst, ja, ich lasse mir noch ein bisschen etwas offen am Wettkampf, dann machst du eben auch noch eine Woche vor dem Wettkampf im Training einen 92er Squat, der einfach furzblöd ist, dass du den noch gemacht hast. Aber du machst es dann, weil du willst dir so ein bisschen Selbstvertrauen irgendwie geben, dass du weißt, aha, ich könnte ja vielleicht einen 2,95 probieren, wenn ich eine Woche vorher mit der Müdung 2,90 kann, anstatt dass Stick oder Plan gesagt hast, ich will 2,95 am Wettkampf machen. Und dann muss ich nicht im Training ausprobieren, was geht.
Nein, überhaupt dann nicht.
Dann weiss ich, ich muss im Training irgendwie 5... mindestens 5%, ich behaupte so, dein schwerster
Lift sogar, sind
mindestens etwa 5%, mindestens 5% weg sein von dem, was du im Wettkampf dann
liefst. Etwa der zweite Versuch. Zweite Versuch, das ist das, was ich jetzt auch bei allen Leuten plane und bei mir auch plane. Der letzte schwere Single vor dem Wettkampf ist der zweite Versuch am Wettkampf. Der dritte lange ich im Gym gerne. Ja, das gibt es nicht.
Nein,
da musst du das Selbstbewusstsein einfach mit
reinnehmen. Genau. Aber eben das, was wir vorher besprochen haben, das zieht sich ja dann da. Oder das ist, wenn mir fast an der DSM zum Verhängnis worden, oder? Weil ich dort eben eine Woche vorher noch gefunden habe, ich muss jetzt noch 92 probieren. Weil ich will wissen, ob ich das kann. Und jetzt der Schluss
Bullshit, ist, dass du hast deinen Plan gemacht und dann weißt doch, dass der geht. Oder?
Ja, genau, ja.
Aber du so müsstest eben so einen Cycle so, jetzt hast du es perfekt gemacht, das ist ja das, was ich dir gesagt habe, jetzt weißt du, dass es super funktioniert.
Ja.
Jetzt wirst du so eine Frage beim nächsten Mal erst recht nicht mehr stellen.
Ja, genau.
Wenn die Leute mal so einen erfolgreichen Cycle so durchgemacht haben mit dem Vorausplanen und es dann am Wettkampf auch genauso schön sauber aufgeht, gehst du auch viel selbstbewusster nachher in den nächsten Wettkampfvorbereitungscycle rein.
Ja.
Weil du ja weißt, es funktioniert. Und ich weiss, wenn ich so und so viel als letzten schweren Single hätte, dass ich am Wettkampf zu 10, 15 Kilo mehr fähig bin.
Genau. Und ich sage dir jetzt etwas, es wird dich nicht erstaunen, aber ich habe meine Wettkampfversuche für den nächsten Wettkampf schon festgelegt jetzt.
Yes, genau so ist es. Nach
dem Max-Out bin ich an und habe gesagt, was ich jetzt dort beim nächsten Wettkampf machen will. Und dann habe ich es gerade so auf die 3 Versuche abgebrochen, weil das gehört ja dann so ein bisschen wieder zu. Und jetzt würde ich dir noch etwas anderes sagen. Du hast ja gesagt, eben, 92 wird man am Wettkampf machen. Was hättest du jetzt da im Training als schwerster Single noch gemacht?
2,75.
Ich schaue jetzt mal, was ich... ich sage jetzt dir, was ich im letzten Squat-Training gemacht habe, vor dem Max-Out. Ist ein bisschen knapp vorne dran gewesen. Ist jetzt aber leider halt so gegangen. Ich hatte nicht viel Erholungszeit gehabt. Aber was habe ich gemacht? 2,70 im letzten Training.
Max, ja, langt ja schon.
Ja. Aber
wenn der halt einen schönen Speed hat, so wie deine gehabt, dann mag ich mich stimmen, genau. An den mag ich mich erinnern.
Ja.
Wenn der einen gewissen Speed hat und dann weißt du so, und jetzt die Füße auflegen, chillen will, dann musst du doch selbstbewusst genug sein, dass nachher noch mit Adrenalin und Ausgeruht und Ambiente rundherum, dass das nachher packst, die 92.
Ja. Was hättest du, ich schaue jetzt, was hättest du den letzten, wenn du 315 deadliften, was wäre der letzte im Training sein? Mein zweiter Versuch war 295.
Ja, es wäre um das herum gewesen, 295.
Ja, ich habe 292 genommen.
Mhm.
Mit einem schönen Speed.
Mhm. Ist das, was du gesehen? Die zweite Versuch?
Genau.
Ja. Mehr brauchst du nicht?
Das ist so lustig. Das deckt sich jetzt alles so. Das ist ja mehr so, eben, ich habe das jetzt ja nicht nach Prozent gemacht, sondern so aus dem Gefühl raus. Und das ist genau so, wie jetzt du das auch aus der Erfahrung heraus gesagt hast, macht man.
Aha. Aber eben, das funktioniert halt nur, wenn man sich den Cycle auch dementsprechend zurechtlegt.
Ja.
Wenn man natürlich eben so ein Lifter ist, der jede Woche einfach einen Top-Single macht mit dem gleichen RP, das gibt so viel, oder? Das heisst immer, du machst jede Woche einen Single at 8 oder einen Single Rear 2 zum Beispiel. Immer. Das ist immer dein Top-Single, jede Woche. Dann kann ich verstehen, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig selbstbewusst ist, dass das dann der zweite Versuch ist oder was auch immer und dann der dritte so und so höher ist. Weil du dich ja nicht wie darauf vorbereitet hast, oder? So wie es du machst oder wie sie machen, verändert sich ja das Rier Richtung Wettkampf, oder?
Im Peaking.
Vom Single. Ja. Im Peaking, ja, genau. Und dann bist du ja wie in dem Flow drin, dass jede Woche ein bisschen mehr Gewicht drauf gepackt wird.
Ja, voll.
Und wenn dann der Single eben plötzlich noch schneller wird, dann weißt du erst recht, dass du ready bist. Obwohl ja, und Gewicht auf die Stange drauf ist.
Und du kannst ja auch gut korrigieren. Oder? Also, wenn du jetzt im Training siehst, oder nein, ich habe jetzt eben, im letzten Peaking habe ich das gemacht, in dem Peaking nicht. In dem Peaking habe ich gesehen, der 292er im letzten, der ist eigentlich so nicht ganz plan gewesen. Es ist, glaube ich, 285 oder so wäre plan gewesen. Ja, ich sehe es da. 285. Und ich habe beim, weiß auch nicht, was ich vorher genommen habe, wahrscheinlich 270 oder so, oder 265, einfach den Lift vorher, habe ich gesehen, der ist schneller, als eigentlich, als er müsste sein. Das deutet darauf hin, ich bin gut zu Weg. Und dann habe ich spontan dort auf 292, habe ich nicht auf 290 erhöhen, weil ich gefunden habe, 290 kann ich jetzt auch schon zogen. Also weißt du, das muss ich jetzt nicht so, also mache ich 292. Und das habe ich so spontan dann angepasst. Das kann man ja dann auch, wenn man sich gut fühlt. Oder?
Es muss einfach immer das Endziel mit in Betracht gezogen werden. Dass du jetzt sagst, auch wenn jetzt das Endziel wäre, dem Wettkampf ist 315, dass du nicht sagst, oh boy, heute fliegt alles im Gym, ich mache 300. Mach's nicht.
Nein, genau.
Weil von dem erholst du dich vielleicht nicht bis zum Wettkampf.
Genau.
Man muss es immer so ein bisschen in einem gewissen Spielraum den, betrachten.
Ja, und das habe ich gewusst gehabt, oder? Hättest du ja können sagen, wieso machst du 292,5? Hättest du ja gar keine 300. Nein, 300...
Ist dann schon wieder zu nahe an deinem Endziel, oder?
Erstens das und zweitens, ich habe einmal so in einem guten Flow reingesehen und habe dann 300 gezogen und der war brutalst langsam gewesen. Das ist ein Grinder geworden. Ich sehe ihn da, das war am 1. November gewesen. Und der hat mich zurückgeworfen, weil das hat mich fertig gemacht, psychisch. Ich fand, shit, ich hätte den viel schneller ziehen müssen. Er wäre aber gar nicht auf dem Plan gewesen, weil ich gesehen habe, auf dem Plan war 292 damals auf dem Plan gewesen. Und ich habe halt opportunistisch auf 300 gesteigert und der Schuss ist komplett hinten raus. Die Luft wird halt auch dünner, gell?
Das ist so.
Ja.
Ja, planet einfach besser. Es soll nicht heißen, dass es für den nächsten Wettkampf, wie du gesagt hast, 502,5 Deadlift planen und dann klappt dann das schon, wenn man den Cycle dementsprechend herleitet. Nein. Aber tönt doch auch ein bisschen optimistisch, Ziel setzen. und dann alles dafür in die Wege leiten, dass das auch klappt. Und nicht immer nur ins Training gehen, um zu schauen, was denn heute ein bisschen geht. Weißt du, was ich meine? Ich finde ja RP wirklich super. Wirklich, das ist ein gutes Tool.
Ja.
Aber man darf auch ein bisschen mehr Mut beweisen. Oder auch mal ein bisschen weniger. Es muss ja nicht auch immer ein RP 8 sein oder ein RIR 2. Es darf am Anfang von einem Cycle einmal ein RIR 5 sein und dann gehst du high. Das gehört eben auch zum Plan. Wenn ich 10 oder 12 Wochen out bin, dann ist alles noch relativ leicht. Mit, zum Teil hat wirklich RIR 4, RIR 5 und dann musst du einfach auch den Stolz haben, zu sagen, da höre ich auf. Es wird dann schon noch schwerer.
Ja, ich habe jetzt gerade, mir ist gerade spontan durch den Kopf gegangen, ob es nicht gescheiter wäre als Trainer, wenn deine Trainees das Gewicht vorgibst und der RIR gibst gar nicht an. Das heisst, du machst ein Triple.
Ah ja, das mache ich so, ja.
Das ist mir jetzt spontan durch den Kopf. Mhm. Mach ein Triple mit dem und dem Gewicht.
Und zeig mir einfach, wie schwer es war. Fertig.
Genau. Und im Dunkeln lässt, ob jetzt der ein
ob das gut ist oder schlecht ist. Auch nichts dazu nicht werten, wenn er dir sagt, ja, scheiße, der Triple war RIR 8 gewesen. Oder ist RIR 1 gewesen, sogar noch. Okay, gut, danke.
Mhm. Ja.
Das Gewicht für nächste Woche gibt er dann noch unten. Fertig. Ja. Das ist nicht werten, ob das jetzt schnell oder langsam war.
Genau. Ich kann halt, meine Trainings sind halt alle so aufbauen, dass du irgendwie am Anfang eben da ein Gradmesser hast, dass du nachher kannst Backoffs bestimmen. Mhm. Aber ich glaube, auch das könnte ich umgehen, indem, dass ich habe ja die Backoffs, kann man ja dann der RIR vorgeben. Und dann weiss der Trainee nicht, ob jetzt der Topset, ob jetzt der, unabhängig von dem, oder? Kannst du ja Backoffs so planen.
Oder du machst Backoff eher ein bisschen auf der leichten Seite und machst einen Rear-Cut-Off.
Genau.
Da gibt es so viele Varianten, aber
ja, ich finde,
wenn du einen Cycle richtig geil vorausplanst, mit allen Zahlen und Trainee alles vorgibst und er einfach kann machen, kann schon auch mehr wert sein, wenn er sich kann zurückheben und natürlich dir nicht einfach nur das Video schickt von dem, was du ihm aufgeschrieben hast. Und dann nochmal 10 Kilometer auf Platz, um zu schauen, was ich geht. Das alles schon erlebt, gell?
Mensch, gibt es Leute, die das
machen? alles schon erlebt. Dann auch bekannte Instagram-Leute.
Ah, meinst du?
Machen das so. Ja, meinst du? Ja.
Ich habe von jemandem gehört, wo einmal das Training macht, das der Trainer vorgibt und das postet und dann nachher nochmal 5 M-Rap-Sets macht und das aber dann nicht postet. Soll es geben?
Nein, eben, da musst du natürlich den Trainee auch gut genug kennen oder das Vertrauen drin haben, dass er halt nicht mehr macht. Eben, das ist wieder das Psychologische, was du hast bei Leuten. Es gibt halt Leute, die kannst du nicht zurückhalten. Denen kannst du nicht sagen, du machst heute nur einen 180er Squat für einen Single und dann, nein, ich will den 190er.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so Leute gibt.
Ja, leider eben auch zu viel. Das ist dann zu zielorientiert.
Meinst du, die tun dann vor dem Wettkampf dann noch zu viel? Ich weiß auch nicht. Zum
Beispiel ich glaube, ja.
Touch and go machen.
Nein, aber jetzt abgesehen davon, von den Leuten, die du gerade ansprichst, also so Leute habe ich auch in der eigenen Reihe drin, gell? Das ist ganz sicher? Schlimm. Ja, ja.
Muss man dann mal Teier polieren irgendwie?
Nein, eben, es ist das, was du gesagt hast, das ist das, ich muss immer wissen, wie stark ich bin.
Ja.
Warum denn?
Ja,
was
ja.
bringt dir das, wenn du im Training weißt, wie stark du bist? Ich check's nicht. Alles, was zählt, ist doch der Wettkampf, oder nicht?
Ja.
Als Wettkampfathlet, wenn du einfach nur trainieren gehst, ist eine ganz andere Geschichte. Denn von mir aus gehe ich rein und mache jeden Tag ein Benchmax. Who cares?
Ja, ja.
Aber wenn du dich für etwas vorbereitest, warum interessiert es dich auf dem Weg dorthin, wie stark du jetzt gerade bist?
Ja, also die Gründe können ja schon sein, dass du wissen willst, ob dein Training funktioniert und so weiter. Und wenn du vielleicht selber dein Training machst, dann ist das noch vielleicht angebracht, aber wenn du einen Coach hast, dann musst du das wirklich nicht.
Gell, dann kannst du einfach vertrauen, dass
ja,
er weiß, von was er redet und er dein Ziel verstanden hat.
Ja.
und in deinem besten Interesse handelt, dass du das Ziel auch erreichst.
Und anknüpfend das Gespräch, das wir geführt haben von letzter Woche wegen dem Fatigue-Management, das spielt eben so einen grossen Punkt rein, dass wenn man im Training 20% unter seiner Leistungsfähigkeit ist, wo man sonst ist, heisst das nicht, dass man 20% schwächer ist, sondern das spielen eben noch andere Faktoren drin. Mhm. Das kann dann heissen, mit dem entsprechenden Taper dazu bin ich eben 10% stärker.
Ja.
Jemand, wo einen grossen Wandel durchgemacht hat, unser Kollege aus dem Aargau, der Pascal, der kann es, oder der ist ja am Anfang eben auch so 20 Satz Bank drücken und nach einem schweren Single noch einen Zehner hinterher und weiß ich was. Und ich finde, macht es mittlerweile, oder die ganze Truppe dort macht es gut, dass die halt ja sich recht weg vom Wettkampfgewicht bewegen.
Aber ist immer alles schön smooth, ja?
Schnelle Dings. Und ich glaube, der Pascal hat jetzt echt vielleicht 292 oder 293 gebencht als schwerste
im Training.
Ich glaube, 193, gell?
Mhm.
Und hat jetzt ein bisschen Pech gehabt beim 212, der wäre fast oben gewesen. Vielleicht mit einer anderen Attempt zurecht. Wäre oben gewesen. Oder 210 wäre sicher gegangen. Oder das hat er drauf gehabt am Tag. Und die Schraube, fast 20 Kilo im Bankdruck haben. So halt die 10% ungefähr, oder? Weg sein ins Training durch. Und 2,10 ist auch ein Gewicht oder 2,12, das er noch nie bewältigt hat. Und ja, es wäre fast gegangen. Oder? Das geht schon. Ich denke, das ist aber auch etwas, wo mit für einen Neuling, wo noch weit unter seinen Möglichkeiten ist, der kann auch noch näher als im Max trainieren, finde ich. Der muss nicht so weit weg sein, oder?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Der hat auch noch viel mehr neurale Anpassungen wahrscheinlich.
Ja. Und vertreibt es.
Also vertreibt es besser, weil das Gewicht tiefer ist. Ja. Ist natürlich schon möglich. Es ist natürlich schon individuell. Oder? Eine 47 Kilo Frau wird es auch eher verleiden.
Ja.
Nachher ihrem Max zu schaffen als mir. Aber generell ist einfach die Weise planen.
Und es ist auch, man hört ja von jedem, der den ersten Wettkampf macht, hört man auch das Gleiche. Wenn man fragt, und was hast du vor? Ja, 52, das habe ich aber im Training schon bewegt. Aber das ist mir nicht anders gegangen, oder?
Ja,
logisch, ich habe das Gefühl, ich kann am Wettkampf nur etwas bewegen, was ich schon mal bewegt habe.
Mhm.
Aber da haben wir noch keine Ahnung.
Ich meine, an meinem allerersten Wettkampf bin ich weit weg von diesen Gewichten überhaupt. Das habe ich, glaube ich, nicht einmal den Opener im Training gemacht. Noch nie auf dem Rücken.
Also gehabt. Hm. Du hast dort schon.
Ich habe nicht Singles gemacht, die Vorbereitung hatte, gell? Schwere Triples.
Ja.
Und mehrere Sets. Und dann überrascht gewesen, was noch alles noch geht, nach dem Singles. Ja. Gell?
Nein, ich bin nachher alles Gewicht, das ich schon mal bewegt habe. So. Weil ich denke, das geht ja, du kannst nicht das Gewicht bewegen, das noch nicht bewegt ist. Item. Wir wissen ja gar nicht, ob wir wirklich viel mehr Ahnung haben. Wir tun auf jeden Fall so. Aber wir wissen
also, wir probieren es ja auch zu zeigen, oder? Sei es mit deiner eigenen Leistung oder mit den Trainees.
Ja. Und nicht mit Coach und weiß ich was, das Insta-Profil hinschreiben.
By the way, wir haben noch 3 Spots frei.
Neujahrsrabatt.
Ja.
Ist du auch Neujahrsrabatt auf dein Coaching? Bei mir kostet es, ich gebe 30% auf 0 Franken. Was kostet es? Wie viel kostet es jetzt?
Oh Mann.
Ich muss gerade schauen, ob du im Profil.
Mal Coach statt schon.
In die Bio, in die Coach statt. Ja, Coach. Ja, gut.
Superkraft halt.
Superkraft, ja. Ja, da hat es ja Leute, die irgendwie 5 Zeilen haben, was alles sind.
Ist so, ja.
Ja.
IPF Powerlifter bis 47, Junior Record-Holder.
Was ist das eigentlich für ein Mehrwert, wenn man ins Insta-Profil IPF Powerlift schreibt? Ist das, was ist das
überhaupt? Das ist das neue Natural.
Oh, das neue Chicken Rice and Broccoli.
Nein, ich glaube, mit dem willst du einfach sagen, dass du natural bist wahrscheinlich.
Wir sind übrigens, sind wir zum Schluss gekommen, dass Chicken Rice Broccoli heisst 750 Milligramm Testo in der Woche.
Geil.
Das Codewort.
Und übrigens, nur wenn man nicht IPF startet, heisst es nicht, dass man nicht kann netti sein.
Genau. So
by the way.
Genau. Also bei uns ist jetzt das nicht der Fall, aber bei anderen
schon. Ja, bei anderen.
Gut, machen wir zu da.
Yes.
Und hören uns nächste Woche allen nochmal ein gutes Neues und eine gute Woche.
Ciao, ciao.
Live Fast, Speak Last Podcast.